Wir kommen ja aus einer Zeit, April und so, wo so viel Ostern ist und die ganzen Gemeindedinge passieren, wo Gemeinde entsteht, wo Gemeinde sich auf den Weg macht, wo Gemeinde gesetzt wird, der Heilige Geist wird uns geschenkt, also der Gemeinde in Jerusalem erstmal geschenkt. Und in dieser Zeit, an diese Zeit wollte ich nochmal anknüpfen und wollte eben nochmal auf diese Gemeinschaft schauen. Was ist das? Wie funktioniert das? Was ist vielleicht der Kern davon? Heute geht es also in meiner Predigt überhaupt nicht um Corona. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich das Wort gesagt habe in dieser Predigt. Es geht heute also um die Einheit der Gemeinde und wie sich diese Einheit praktisch auswirkt. Also wie wird die Einheit merkbar, sichtbar? Was macht die erste Gemeinde? Aber ich will vorab eine erste Frage stellen, eine andere, die notwendig ist, um klarzukriegen, warum die Gemeinde, die erste Gemeinde, von der wir gleich lesen, so gehandelt hat. Und ich will fragen, was sind die drei christlichen Werte, die Jesus in seinen Predigten immer vorne ranstellt? Also das sind drei Werte, die, wenn wir so die durch die Predigten des Neuen Testaments gehen, die Jesus gehalten hat, die da ganz oben kommen als erstes. Ich lasse euch nicht antworten, ihr seid viel zu viele, ich sage es euch einfach. Und ich meine jetzt aber nicht solche Fragen der Frömmigkeit, sowas wie, was ist Vertrauen, was ist Gebet oder so. Sondern es geht mir um die drei christlichen Werte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Die ersten beiden Dinge, die erleben wir fast tagtäglich, hat man das Gefühl, bei den Jesus-Geschichten und Begegnungen, wo er nämlich die Menschen aus seiner Wirklichkeit, aus seiner Zeit, die im Eimer waren und die keine Chance hatten, rechtlich und geistlich, die hat er geschützt. Kinder, Frauen und Bettler. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Das waren die drei Kernkompetenzen, die er gefordert hat von seinen gläubigen Mitmenschen. So, und diese drei Werte stehen im Hintergrund, wenn wir jetzt lesen, von dieser Gemeinde. Wir werfen also mal einen Blick in das Zusammenleben dieser ersten Christengemeinde, die ja eigentlich alle Juden waren, ja, also in Jerusalem. Wie haben die das umgesetzt? Da liest man in der Apostelgeschichte zuerst, wie die zusammen beten, wie sie Gottesdienst feiern, aber jetzt hören wir den darauf folgenden Abschnitt, was das Vertrauen auf Jesus bei ihnen bewirkt. Wie setzen sie um Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden? Wie leben sie, man könnte sagen, im Reich Gottes? Die ganze Schar derer, das ist Apostelgeschichte 4 ab Vers 32, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Und davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Ja, ein schönes sogenanntes Summarium, eine Zusammenfassung des Status quo an einem Tag X der Gemeinde in Jerusalem, die sich gerade vielleicht seit ein paar Monaten frisch zusammengetan hatte. Die Herzen und Seelen der Gläubigen sind auf Jesus gerichtet und sie empfinden eine tiefe Einheit. Dadurch werden wohl soziale Unterschiede total aufgehoben. Und sie werden nicht nur in den Köpfen aufgehoben, sondern auch praktisch dadurch aufgehoben. Egal welchen Beruf einer hat, egal ob Mann oder Frau, egal, alle sind gleich wichtig und darum wird auch kein Unterschied mehr gemacht, was die Vermögen betrifft. Es gibt zwischen ihnen gefühlt überhaupt keine Grenze beim Eigentum. Für alle scheint es ganz, ganz selbstverständlich, dass mit eigenem Vermögen andere Lücken geschlossen werden. Ein kleiner Blick in die Tora, in die ersten fünf Bücher Mose, zeigt uns im fünften Buch Mose, setzt Gott für sein Volk fest, und das war ja die Bibel der ersten Gemeinde in Jerusalem, der setzte fest im fünften Buch Mose, dass es keinen Notleidenden unter ihnen geben darf, unter dem Volk Israel. Und diese erste Gemeinde, die nimmt natürlich diese Idee auf, entdeckt sie vielleicht neu, keine Ahnung, folgt auf jeden Fall Jesus, davon sind sie angetan und sie tun das von Herzen. Wir hören also von den frisch eroberten Herzen in Jerusalem und erleben eine schillernde Darstellung davon, dass es keine Not gibt, weil sie sich von Herzen umeinander kümmern. Aber diese schöne Momentaufnahme, die zerfällt schon sehr, sehr bald. In derselben Apostelgeschichte, in späteren Teilen und in den Paulusbriefen, die ja auch berichten von den Gemeinden, dort erfahren wir, dass die Gemeinde in Jerusalem bald total verarmt gewesen ist und auf Spendensammlungen in anderen Städten angewiesen war. Das hat natürlich wirtschaftliche Gründe und Gründe der Zeit damals. Aber so ganz, ich sage in Anführungsstrichen, erfolgreich war dieses System vom Verkaufen und Aufteilen dann doch nicht. Was sollen wir also heute tun? Was lernen wir aus dieser Erzählung? Zuerst müssen wir festhalten, es geht in diesem Text nicht um das richtige System, wie es geht. Das legen wir heute an und dann ist alles tutti. Dann würden wir nämlich über Kommunismus diskutieren, wenn es um das System ginge. Es geht nicht um ein System, dem sich dann alle wieder unterwerfen müssen. Die Aufgabe von Christen lautet, sei barmherzig. Die Gemeinde in Jerusalem nimmt diese barmherzige Haltung ein und bei denen sieht es dann so aus. Sie kümmern sich umeinander und teilen sich mittels Verwaltern, den Aposteln, das zu, was notwendig ist, was nötig ist. Und wir lesen in zwei weiteren Versen von einem ganz konkreten Beispiel. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also dieser Mann, Josef aus Zypern, ein Levit, der dann Ermutiger genannt wird, dieser Mann tut etwas extrem Ungewöhnliches. Und das hören wir nicht zuerst gleich, wenn wir das heute hören. Ich will es euch erklären. Er wohnt als Jude in der Fremde. Er wohnt auf Zypern. Das ist eine Insel, die in dem Meer liegt, was neben Israel ist. Also ein ganzes Stück weg. Und er ist aber ein Jude und er besitzt ein Stück Boden im Land seiner Väter. Also wenn er hier ein Stück Land besitzt, dann gehen wir davon aus, dass es irgendwo in Jerusalem, Galiläa oder sonst wo ist, dort. Und das verkauft der, um es der Gemeinde in Jerusalem zu geben. Also ein Typ aus Zypern. Das ist so ähnlich, ich habe mir was ausgedacht und ich hoffe, ihr versteht das, ich glaube es wohl. Das ist so ähnlich, wie wenn im Jahr 1980 ein DDR-Bürger, der meinetwegen auf Rügen wohnt, in Schleswig-Holstein an der Nordsee ein Stück Land gehabt hätte und hätte es aus Liebe zur Partnergemeinde in Hamburg verkauft und denen das Geld gegeben, um damit Obdachlosenarbeit zu machen zum Beispiel. Also abwegig, ja. Dieser Mann wird als extremes Beispiel aber genannt, damit wir ahnen, wie ernst es den Leuten miteinander war, sogar einem, der nicht mal zur Gemeinde Jerusalem gehört, sondern von außen gehört hat, was da passiert, vielleicht schon ergriffen ist von dieser Jesusbotschaft. Selbst die Dinge, an denen man emotional gehangen hat, ein Stück Land im Land der Väter oder sonst irgendwas, diese Dinge werden verzichtbar. Also, wer will, der kann nachher am Ende des Gottesdienstes sein Handy bei mir abgeben, der Gemeinderat verkauft es dann und davon wird den Leuten aus der Gemeinde geholfen. Ja, das wirkt seltsam und absurd, ne? Oder? Schon der ganze Text wirkt ein bisschen absurd. Und an dieser Stelle habe ich wirklich überlegt, an der ich das mit dem Handy hier in unsere Welt bringen wollte, diese Vorstellung. Ich habe überlegt, in welchen ernsthaften Notlagen leben wir eigentlich. Klar, es gibt ab und zu mal echt bange Zeiten. Und vor allem jetzt, wer einen kleinen Laden hat oder irgendwas, der weiß jetzt, was es bedeutet, echt in Enge zu kommen. Und es ist dann gut, wenn wir uns dann aufeinander verlassen können. Aber insgesamt sind wir in Deutschland extrem gut dran. Was wir allerdings sonst nötig haben, oder sonst nötig haben, das sind vielleicht ganz andere Dinge. Zuhören oder Zuwendung als zwei Beispiele. Was wir nämlich im Grunde in der Gemeinde Jesu leben sollen, das ist, denkt an den Anfang der Predigt, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Wie auch immer wir das dann umsetzen. Die Bekämpfung von Armut ist eine Form davon. Oder der notwendige Ausgleich ist eine Form davon. Als Orientierungshilfe dient uns dazu der Name dieses besonders barmherzigen Mannes, den er von den Geldverteilern für seinen Verkauf bekam. Barnabas, einer der andere ermutigt. In kurzer Zusammenfassung hören wir also in diesem Bericht, wer Jesus vertraut, der wird frei von Selbstsucht, der wird dann auf seinen Mitmenschen schauen können und helfen wollen. Und so wächst Trost in der Gemeinde und im Leben von Menschen, die es notwendig haben. Aus Glaube wird also nicht Gleichheit für alle, sondern Trost für jeden, der Trost nötig hat. Stell dir also immer wieder mal die Frage, sehe ich den anderen und seine Not noch und reagiere ich noch angemessen? Denn wir müssen es schon ernst nehmen, der Glaube an den einen Herrn Jesus Christus, der richtet uns aufeinander aus. Und der macht uns innerlich frei. Und du kannst hier gerne hingehen, aber nicht einen Knopf drehen. Okay, gut. Also, wir sind aufeinander ausgerichtet. Und wenn wir uns an ihn halten, macht er uns innerlich frei und wir können verstehen, das, was ich habe und was ich bin, das gehört sowieso alles Gott. Von ihm habe ich auch alles. Und wenn ich viel habe, dann kann ich auch viel bewusst einsetzen. Denn Not entsteht, wo jemandem etwas vorenthalten wird. Arm und reich als ein Beispiel von Not entstehen, solange Menschen sich selbst auf die Seite der Reichen stellen und dann die Mauer hochziehen und hochhalten. Und diese Mauern zwischen Arm und Reich in jeder Hinsicht, die dürfen wir nicht akzeptieren. Frieden und Gerechtigkeit wachsen, wo wir aufeinander hören und füreinander einstehen. Auch wenn wir Armut in der Gemeinde niemals abschaffen werden und gleich gar nicht weltweit. Diese Feststellung darf aber keine Ausrede für die Reichen unter uns sein. Wer Gottes Geist folgt und in seinem Einfluss lebt, der wird innerlich verwandelt. Du wirst dann für andere sorgen. Um wie viele andere es sich dabei jeweils bei dir handelt, ist dann immer unterschiedlich. Jeder soll auf seine Weise achtsam sein. Dieser Bericht von der Gemeinde in Jerusalem, der soll die Reichen, egal worin wir reich sind, unter uns zum Nachdenken bringen. Jesus hat gesagt, eher passt ein Schiffstau durch ein Nadelöhr. Ich weiß, ihr denkt jetzt alle Kamel. Kann nach dem Gottesdienst gerne gefragt werden, warum ich sage Schiffstau. Eher passt ein dickes Schiffstau durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Denn ich will fragen, was ist das Reich Gottes? Durch die gesamte Bibel ist Gott der Armen, der Hungernden und Unterdrückten. Dort spielt sich Gottes Reich ab. Denen wendet sich Gott zu und um deren Not wegzunehmen, meldet sich Gott. Das verteidigt auch Jesus Christus gegen die Elite seiner Zeit. Reich Gottes heißt, ich lebe im Machtbereich Gottes und mache mit, was Gott macht. Ich sorge in seinem Auftrag für Gerechtigkeit und Frieden. Und ich habe vor allem selbst etwas davon, wenn ich in Gottes Gegenwart lebe. Auch ein Reicher kann im Reich Gottes dabei sein, wenn er seinen Reichtum barmherzig für Gerechtigkeit und Frieden einsetzt. Wenn der Reichtum nicht Unterschiede zwischen Menschen größer macht, sondern kleiner. Reiche Christen sind also nicht verpflichtet, ihren Reichtum aufzugeben. Das halte ich für viel zu kurzsichtig und zu schnell geschossen. Aber sie sind verpflichtet, sich ihrem von Gott gegebenen Reichtum gemäß zu verhalten. Aber es geht eben bei der Einheit der Gemeinde nicht nur um finanzielle Gerechtigkeit. Und ich biege in die Schlussgerade. Wir sind alle beschenkte Verwalter der Sachen und Dinge und Fähigkeiten, die wir haben. Mit jeweils dem Reichtum, der uns zur Verfügung steht. Zeit, offenes Ohr, Muskelkraft, Platz hier zum Beispiel, ein Haus, eine Wiese, ein Auto, Bildung, Zuwendung. Gott verteilt alles an uns, was wir in der Gemeinde brauchen. Ich meine nicht nur in der EFG-Fährstraße, sondern Jesus-Gemeinde. Gott verteilt alles an uns, was wir in der Gemeinde brauchen, aber offensichtlich so, dass wir einander brauchen. Gottes Geist ruft uns zusammen und in diesem Reichtum leben wir gesegnet. Miteinander. Also, Abschlussfrage, wo liegt heute dein Reichtum? Und wer hat dein Reichtum heute nötig? Wie kannst du heute barmherzig, gerecht und friedvoll leben? Dir sage ich zu, durch dich wird die gute Herrschaft Gottes sichtbar und du wirst selbst an dem reichen Segen Gottes teilhaben, der durch dich geschieht. Amen.